Dieser Diskurs des Künstlergenius, der eben durch die Maschine ersetzt wird, der ist ja schon jetzt sehr alt. Aber ich denke, er ist trotzdem nicht überwunden. Also diese Angst des Menschen, ersetzt zu werden von der Maschine, passiert zeitgleich mit seiner Faszination.
Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Michael Krieger und das ist der Kunstpause-Podcast des Stoberkreises der Freunde der Nationalgalerie. Normalerweise ist mit mir Felix von Böhm hier, der sich heute aber leider entschuldigen muss, mein sehr geschätzter Kollege. Da ich es aber schwer ohne einen Felix aushalte, habe ich mir einen anderen Felix heute für diesen Podcast der Kunstpause eingeladen, nämlich Felix Becker. Hallo Felix.
Hallo, vielen Dank.
Genau, Felix Becker ist selbst Künstler, Maler und weil wir zumindest akustisch in jeder Kunstpause zu einem Werk aus der Sammlung der Freunde der Nationalgalerie reisen, hat sich Felix vorab ausgesucht, die Malmaschine Arie in Schwarz von Rebecca Horn, ein durchaus ja sehr vibrierender Name, würde ich fast sagen, in der Kunstszene. Das Werk ist 1991 entstanden, wurde dann 2003 von den Freunden der Nationalgalerie für die Sammlung eben angekauft. Wer es nicht kennt und wer gerade nicht nebenbei googeln möchte, die Malmaschine, um es kurz zu erklären, was man da sozusagen vor sich hat, das ist, wie fast alle Werke von Rebecca Horn, eine installative Maschine, die aus Trichtern besteht, in denen sich Farbe befindet, die dann über Schläuche zu einem, ja, per Zufall sich bewegenden Arm weitergeführt werden, aus dessen Ende dann die Farbe auf die Wand einfach gesprüht wird. Und das entsteht ein zufälliges Bild daraus.
Gespritzt, würde ich sagen.
Genau, gespritzt, das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich würde sagen, es verursacht auch ein bisschen ein Chaos, weil das spritzt sehr weit auch zum Teil. Also man kann da auch Videoaufnahmen sehen. Auch auf der Seite der Freunde der Nationalgalerie gibt es ein Video zu dieser Arbeit dazu. Und das ist schon eine sehr spezielle Arbeit, weil die Künstlerin auch selbst davon spricht, dass hier auch das Männliche und das Weibliche miteinander verbunden werden. Also die Trichter stehen wohl für das Weibliche und dieser Sprüharm dann für das Männliche. Ich will jetzt nicht so weit gehen, gleich von einer sexuellen Arbeit zu sprechen, aber da gibt es durchaus manche, die das vielleicht bewerten würden. Jetzt aber die spannende Frage, lieber Felix. Warum hast du dir die Malmaschine von Rebecca Horn ausgesucht?
Ja, also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt stehen wir kurz vor der Wiedereröffnung der neuen Nationalgalerie. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass die Arbeit jetzt über diese 6 Jahre der Schließung auch so lange nicht zu sehen war. Also ich kann auch falsch liegen. Und ich weiß auch nicht, ob sie wieder aufgebaut wird. Aber ich verbinde diese Arbeit sozusagen mit der alten Installation in der neuen Nationalgalerie. Die Arbeit an sich, also zum einen finde ich Rebecca Horn eine wahnsinnig tolle Künstlerin und die Arbeit an sich, denke ich, berührt auch einfach viele Gedanken, die ich mir selber mache.
Genau, du sprichst davon, dass du auch Gedanken hast, die du selber hast. Kannst du uns da ein bisschen in diese Welt einführen, was das vielleicht für Gedanken sind, die du auch mit dieser Arbeit verbindest oder die diese Arbeit bei dir auslöst?
Also das ist zum einen ist es der Akt der Maschine, die Bewegung der Maschine, die ja in der Installation nicht immer zu sehen ist, aber die man eben, wenn die Maschine sich nicht bewegt, auch nachempfinden kann, dadurch, dass es eben diese malerischen Spuren an der Wand gibt. Also Rebecca Horn malt ja selbst eben auch quasi mit diesen Maschinen, aber der malerische Akt wird für den Betrachter, die Betrachterin eben von der Maschine ersetzt. Da dieser Diskurs des Künstlergenius, der eben durch die Maschine ersetzt wird, der ist ja schon jetzt sehr alt, aber ich denke, er ist trotzdem nicht überwunden. Also diese Angst des Menschen, ersetzt zu werden von der Maschine, passiert zeitgleich mit seiner Faszination.
Ein spannender Gedanke, ich würde nochmal gleich drauf zurückkommen wollen. Würdest du sagen, weil es entsteht ja ein Bild an der Wand durch diese aufgesprühte Farbe, ist das getrennt für dich von dem, was die Maschine macht oder ist beides so eine Art Symbiose? Also existiert durch diese Maschine das Bild selbst und ist das dann ein Werk quasi ohne Autor, wenn man es jetzt so sehen möchte? Oder gehört für dich beides zusammen? Oder um es gleich anders zu sagen, wie stark ist eigentlich der Maler oder die Malerin verbunden mit dem Werk, was entsteht?
Also zur ersten Frage, empfinde ich das, die Farbe auf der Wand jetzt nicht unbedingt als losgelöste künstlerische Arbeit. Also es gehört für mich definitiv zusammen, ist untrennbar. Wie ich ja auch schon gesagt habe, die Bewegung der Maschine, die Art und Weise, wie die Farbe auf der Wand entlangläuft. Also es ist mitnichten ein Werk ohne Autor. Aber der malerische Akt wird eben von der Maschine fabriziert und das alleine ist dann eben, also ich bringe ja selber die Farbe auf den Bildgrund auf und das ist dann natürlich schon ein Punkt, wo man sagt, okay, kann das eine Maschine übernehmen? Also brauchst den Maler oder die Malerin sozusagen gar nicht mehr.
Ja, du hast auch schon kurz auf dich selbst das bezogen. Würdest du sagen, dass du für deine, oder könnte man deine Bilder, die du auch machst, könnte das auch eine Maschine machen, indem man die jetzt einfach nur programmiert, so wie das jetzt die Maschine von Rebecca Horn ist, oder sagst du, das kann bloß ich? Böse Frage, ich weiß.
Ja. Naja, also wenn ich denken würde, das könnte jemand anderes machen, oder auch eine Maschine, dann würde ich es nicht machen.
Das ist eine schöne Antwort. Ja, sprechen wir mal über dich. Du bist ja 1987 in Frankfurt am Main geboren, also ein gebürtiger Hesse, kann man so sagen, und lebst jetzt in und arbeitest auch in Berlin. Du hast unterschiedliche Stationen schon durch, unter anderem ja auch in Marseille. Da würde ich dann gleich nochmal eingehen wollen, wenn wir uns über die Skulpturen unterhalten, die du auch so machst. Weil da gibt es ja eine Verbindung. Du dazu warst auch in der UdK. Hast jetzt deinen Abschluss auch durch, sozusagen ganz frischer Akademist, wenn man so sehen möchte. Und du machst ja ganz spezielle Bilder selbst. Wie würdest du denn deine eigenen Bilder, ohne jetzt schon ins Detail gehen zu wollen, eigentlich beschreiben?
Also meine Arbeiten beschäftigen sich, also die Malereien beschäftigen sich schon einfach auch mit der Materialität der Ölfarbe. Es geht um Ölfarbe in dieser Malerei. Also es ist, das Mittel sozusagen ist selber Thema. Die Farbe ist meistens sehr pastos, also sehr viel.
Sehr dick, es sind sehr schwere Bilder.
Ja, das ist richtig, zu nicht nur meinem Leidwesen. Das ist ein Resultat davon. Also es ist so ein bisschen, man kann sagen, es ist so ein bisschen zu viel Farbe auf der Leinwand oder auf dem Bildgrund, auf dem Papier, was auch immer bemalt ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es so überbordend ist wie bei Emil Schumacher zum Beispiel. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig dicke Farbwülste. Also ich versuche da schon eine Proportion zu wahren, Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und mir geht es eben darum, dass diese Farbschicht, die sehr lange flüssig bleibt bei der Ölfarbe, dann auch über diesen Zeitraum mir Möglichkeiten gibt einzugreifen, Markierungen zu setzen, Zeichnungen reinzuritzen, irgendwas anderes mit reinzubringen, was weiß ich, Sand oder vertrocknete Farbe, also was auch immer im Atelier rumliegt.
Was sich gerade findet, genau. Ja, du hast es schon angesprochen, es ist eine sehr, sehr dick aufgetragene Farbe, auch viele Schichten zum Teil. Ich bin ja auch stolzer Besitzer ein paar von deinen Bildern. Und da kann man das wunderbar sehen, wenn man auf der Seite drauf guckt, da sieht man so diese überstehende Farbe. Deswegen ist es nicht ganz leicht im Handling, wenn man dann das Bild umplatzieren möchte. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass es nicht so ganz einfach ist. Wie entsteht so ein Bild? Du hast ja eine erste Schicht. Was ist die erste Schicht? Wie kommt der Gedankengang zustande für diese erste Schicht?
Die erste Schicht ist sozusagen so ein, also in der Zeichnung würde man so von wilden Hin- und Herkritzeln sprechen. Mhm. Das ist so eine Entladung von überschüssiger Energie. Da male ich irgendwelche Figuren, Landschaften oder auch einfach nur gestische, abstrakte Richtungen rein. Und es ist aber wichtig, dass diese Schicht schon eine bestimmte Farbe hat. Also es ist meistens eine Primärfarbe. Da habe ich auch schon mit KünstlerInnen drüber gesprochen, dass in der Malerei das wichtig ist, dass von hinten auch sozusagen das Bild mitarbeitet. Mhm. Da denke ich mir so, das ist einfach gut, wenn eine starke, leuchtende Farbe von hinten sozusagen mitwirkt.
Sehr schöner Start. Und dann geht's ja weiter. Dann bauen ja mehrere Schichten drauf auf, bis man letztlich dann vielleicht zur letzten kommt. Ich weiß, wir haben uns schon mal drüber unterhalten. Ich stelle dir die Frage jetzt, weil ich es wirklich spannend fand, was du auch damals so gesagt hast. Wie kommt diese Entscheidung dann zustande, dass man jetzt oben ist, um es mal so platt zu formulieren? Also, dass die letzte Schicht jetzt da ist, da passiert ja dann immer noch was, da würde ich dann gleich nochmal drauf eingehen wollen.
Also richtig, es ist ein Arbeiten in Schichten. Zwischen den Schichten liegen teilweise Monate, entweder einfach Trocknungszeit oder weil ich es nicht schaffe, weiterzuarbeiten.
Also ganz pragmatische Gründe.
Pragmatische Gründe, aber auch, ich bin mir manchmal einfach nicht sicher. Dann muss es, muss die Arbeit ein bisschen hängen, abhängen.
Wie gutes Fleisch.
Das Fleisch, als Vegetarier.
Als Vegetarier, genau. Du bist ja auch Vegetarier.
Ja, und dann, also ab einem bestimmten Punkt kann eigentlich, also eigentlich schon so ab der zweiten, dritten Schicht kann jede die letzte sein. Das ist schon passiert, aber meistens braucht es ein bisschen mehr. Also es hört sich immer so esoterisch an, aber die Arbeit spricht mit einem. Mhm. Die ruft manchmal einfach Stopp. Und wenn ich das nicht höre, ist es auch meistens schlecht.
Geht's dann auch zu weit, dass du dann denkst, jetzt ist es irgendwie zu viel geworden? Gibt's das auch, also überpacen so ein bisschen?
An Schichten meinst
du? Ja, genau, dass du sagst, jetzt habe ich vielleicht doch zwei zu viel gemacht irgendwie.
Ja, das gibt es tatsächlich, ja. Ich habe schon Schichten wieder komplett abgeschlagen mit dem Spachtel und Hammer, also wie als würde ich einen Stein bearbeiten. Das gab's schon. Ich habe auch so total volle Leinwände auch schon in die Mülltonne getreten.
Oh, wow.
Das muss man, also ich finde, die Freiheit muss man sich lassen.
Mhm.
Das tut natürlich weh bei Öl, ist teuer.
Ja.
Es geht nichts aus dem Atelier, was nicht fertig ist. Mhm. Und wenn etwas mich selber anekelt, dann will ich das nicht in der Welt haben. Dann ist, also ich zerstöre die Leinwände auch gründlich, bevor ich sie wegwerfe. Das passiert wirklich selten. Also ich komme meistens schon ganz gut zum Schluss. Auch wegen dieser langen Trocknungszeit habe ich ja lange Zeit, nochmal das alles zu verändern.
Mhm. Also landet es eher nochmal auf der Warteliste, sage ich jetzt mal, bevor du tatsächlich den finalen Schritt sagst, das wird jetzt nichts mehr. Weil du sagst, dass ja die Ölfarbe ist selbst quasi Thema deiner Arbeiten oder die Bearbeitung dieser Farbe. Da könnte man jetzt ja, wenn man das so ein bisschen löst von dem Gedanken, dass es eine Farbe ist, könnte man ja fast davon sprechen, dass du eher Bildhauer bist als Maler. Würdest du diesen etwas radikalen Gedanken von mir nachvollziehen können oder sagst du, nee, ich bin schon definitiv Maler und auch wenn ich jetzt mit der Farbe viel arbeite, bin ich und bleibe ich Maler und bin kein Bildhauer?
Also ich bin selbst sehr verbunden mit der Malerei. Seit Jahren ist es eigentlich das Medium, auf das ich auch in Ausstellungen als erstes zugehe. Das kommt einfach so. Trotzdem muss ich mich jetzt nicht als Maler bezeichnen. Also Bildhauer weiß ich nicht. Ich mache Skulpturen seit circa 3 Jahren. Ich denke schon, dass ich viele bildhauerische Fragen auch behandle und würde auch sagen, dass ich Bildhauer bin. Aber ich würde mich nicht als primär Bildhauer bezeichnen.
Okay. Bevor wir gleich zu den Skulpturen kommen, habe ich ja vorhin schon ganz kurz angerissen, habe ich versprochen, ich will noch eine Frage stellen zu dem, was dann auf der obersten Schicht passiert. Das ist, wenn man sich mehrere Bilder von dir anguckt, das ist jetzt ja nicht nur eine Farbfläche, sondern das ist, die hat dann auch, wird dann Farbe mal zusammengeschoben zu einer Struktur, Wabenmuster oder so. Oder wie du es vorher gesagt hast, auch mit Ritzungen, die dann auch figurativ sind. Wie kommt das zustande? Weil du arbeitest ja zuerst sehr stark mit dem Material selbst und auf der obersten Schicht entsteht dann noch irgendwas Strukturelles. Wie kommt es dazu? Ja, ich sag's mal so ganz offen, ohne mich da jetzt festlegen zu wollen.
Ja. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. An Ölfarbe interessiert mich eben auch diese Qualität. Also ist für mich tatsächlich auch unerreicht. Ich gucke hier die ganze Zeit auf eine Fotografie von, ich glaube, das sind Federn,
genau, ja.
Die sind in so einem blauen Licht. Das hat natürlich von der Farbigkeit unheimliche Brillanz, dieses Foto. Aber mich stört daran, dass eben durch das Medium der Fotografie und dadurch, wie es aufgezogen ist, es sieht fast aus, als wäre es hinter Glas oder auf Glas, ist jeder Fleck auf dieser Oberfläche ist gleich. Und ich finde bei Ölfarbe das Tolle, dass quasi eigentlich jeder Quadratmillimeter nicht vom anderen zu unterscheiden ist, obwohl das eigentlich ein Farbton ist. Also ich mache ja auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Malereien, die zu monochrom tendieren. Die sind nie ganz monochrom, aber die sind oft mit einer Farbschicht eben überzogen. Und um diese Brillanz der Farbe auch zu verstärken, auch dadurch sind diese vielen Schichten. Also weil die Farbe dann eben nicht mehr von Leinstoff oder Papier oder Holz weggesaugt wird, sondern sie bleibt stehen auf der jeweils unteren Schicht. Also ist die deshalb eigentlich auch schon dieses Schichtprinzip. Also es ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer. Dadurch, dass ich dann eben Schicht auf Schicht mache, entstehen dann auch Erhöhungen, Vertiefungen. Mhm. Die Leinwand bewegt sich ja auch, während man drauf malt. Also entstehen ganz natürlich eigentlich, was heißt natürlich, aber es entstehen Strukturen einfach dadurch, dass ich mit Pinsel oder Spachtel oder was auch immer die Farbe auf der Bildfläche verteile. Dann habe ich als Ergebnis ganz oft eine Malerei, die ja schon catcht so von der Farbe, von der Brillanz. Und ich finde, das ist dann aber auch nicht zu unterscheiden von, also nicht immer zu unterscheiden von irgendwelcher Dekomalerei oder irgendwelchen Gipsarbeiten oder wenn ich im griechischen Restaurant bin, ist ja auch oft so, ist ja alles ausgeschmückt und bemalt.
Ist richtig,
und,
ja.
Also ich spiele auch bewusst mit diesen Momenten, in denen Malerei purer Kitsch werden kann. Und es braucht einfach dann auch Anti-Zeichen gegen diesen Kitsch, gegen dieses dekorative Anarbeiten. Und da überlege ich mir Geschichten. Das können Geschichten sein aus meiner Vergangenheit, aus meiner Gegenwart, irgendwas, was ich an dem Tag aufgeschnappt habe, Sehnsüchte, eigenes Verlangen, also alles Mögliche. Da kann alles Thema werden.
Was ja so ein bisschen wieder auf Rebecca Horn auch einen kleinen Blick lässt, wie ich finde, oder?
Genau, richtig.
So, also, das ist ja auch so Geschichten, die da erzählt werden eigentlich mit diesen Arbeiten.
Es sind Geschichten, es sind Spannungsverhältnisse des Menschlichen. Das bringe ich in meiner Arbeit auch ein. Ich würde sagen, nicht ganz so brachial und brutal wie Rebecca Horn, sondern mehr spielerisch, mehr im Versteckten.
Ich würde auch sagen, vielleicht auch ein bisschen unter dem Subkutanen. Also man sieht es nicht gleich. Erst wenn man, teilweise auch wenn man sich mit dir unterhält dann über eine Arbeit, die man gerade anguckt, dann merkt man das erst, dass man sieht, was da noch für eine Geschichte verborgen ist, im Zweifelsfall, die nicht gleich ersichtlich ist für jeden.
Genau, also das finde ich eigentlich auch, das macht gute Kunst aus, wenn man eben wochenlang, monatelang, über Jahre hinweg immer wieder drauf schaut und immer wieder auch neue Aspekte oder neue Perspektiven entdecken kann. Das gilt aber für die Arbeiten von Rebecca Horn genauso. Das kann ich jetzt unmöglich ausschließen.
Vielleicht ist auch einfach nur das für gute Kunst, das vielleicht ganz allgemein gilt. Kann man ja vielleicht mal so stehen lassen. Vielleicht ein Punkt, dann kommen wir tatsächlich zu deinen skulpturalen Arbeiten, weil da finde ich die Geschichte, die ich zumindest gehört habe, zu den Arbeiten, fand ich ganz spannend. Das sind Holzarbeiten, teilweise auch mit Farbe dann überdeckt. Da könnte man auch gleich nochmal die Frage aufwerfen, ist es jetzt eine Skulptur oder ist es wieder Malerei und einfach nur der Grund ist quasi eine Skulptur oder ein Holzteil an der Stelle. Die sind die Skulpturen ganz häufig in bestimmten Formen, die auch nicht sofort erkennbar sind. Also vielleicht so, gut, den Geier erkennt man vielleicht gleich auf Anhieb, aber das sind Holzarbeiten und ich habe vorhin schon gesagt, die haben was mit Marseille zu tun. Liege ich da richtig?
Genau, also vorneweg, ich mache auch Skulpturen mit Papier. Ende August wird eine Ausstellung eröffnen, aber das ist gut für die Ausstrahlung unseres Podcasts unerheblich.
Da wird es schon gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Genau, die Holzskulpturen mache ich seit meinem Aufenthalt in Marseille. Da habe ich in der Innenstadt Marseilles im Viertel Noailles über dem Marché de Capucin gewohnt, wo ab morgens 5 Uhr die Gabelstapler durch die Gassen düsen und palettenweise Obstkisten verteilen. Und diese Obstkisten wurden dann nach Ende des Marktes, das war immer so um 19 Uhr, umfunktioniert zu Flohmarkttischen. Hat dann illegaler Flohmarkt stattgefunden. Wirklich auch über viele Straßenzüge hat sich das hingezogen. Und nach diesem Flohmarkt, das war dann so zwischen 21 und 22 Uhr, lagen diese Kisten auf der Straße rum und wurden durch die Gegend gekickt, auch von vorbeifahrenden Autos und so weiter. Dann war das mehr so ein Müllplatz. Da kamen dann auch gleich diese kleinen französischen Müllwegen, die das Ganze aufgesammelt haben, aber die kamen manchmal auch nicht zu Rande mit dem ganzen Zeug. Und ich hatte eben täglich diese Kisten vor der Tür und für mich war irgendwie klar, ich muss mit dieser Lebendigkeit, mit dieser Energie und mit diesem Müll, der da anfällt in Noailles, muss ich irgendwas machen. Also das hat sich so dermaßen aufgedrängt, da wäre ich mit einem schlechten Gefühl rausgegangen, hätte ich das nicht gemacht. Und mich faszinieren diese Kisten. Ich bin früher gerne campen gefahren. Da auch diese Kisten benutzt, so was weiß ich, also Transportmittel, Tische, alles Mögliche. Mich faszinieren diese Kisten, diese Einfachheit, diese Kurzlebigkeit und dann aber auch diese Funktionalität. Ja, ich war 6 Monate in Marseille und habe erst im letzten Monat entschieden, die Kisten, ich habe die ganze Zeit zum Leidwesen meiner Freundin in unserer Küche gesammelt und die ganze Küche stand voller dieser Kisten. Man konnte sich kaum noch durchbewegen und erst im letzten Monat habe ich entschieden, die kaputt zu machen. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, ich baue etwas aus diesen Kisten.
So wie sie sind,
weil sie eben so eine starke Form haben, die so konnotiert ist, eben mit Markt, mit Nahrungsmitteln und so weiter. Und dann musste ich die aber kaputt machen, um dann selber was draus machen zu können. Das hat vorher nicht funktioniert.
Und aus diesen, ja, in dem Fall kaputten Kisten entstehen dann Skulpturen. Wie kommt dieser Prozess zustande?
Genau, also es sind Holzsplitter und dieses Holz ist ja von verschiedenen Baumarten, aber in den meisten Fällen splittert das.
Sehr stark, wahrscheinlich, oder?
Sehr stark und sehr schnell. Also man braucht eigentlich nur einen Hammer, wenn überhaupt. Manchmal reichen auch Handschuhe und dann kann man einfach diese Kisten auseinandernehmen mit den bloßen Händen. Und dann gibt es halt unheimlich individuelle Holzsplitter, aber auch teilweise so ganz merkwürdige, ich sag mal, monotone Formen, dadurch, dass diese Holzkeile an den jeweiligen Ecken der Kisten mit Tackernadeln den Rest der Kiste zusammenhalten. Mich hat das so an Rückenmark erinnert, also an so biomorphe Formen. Dadurch kam dann der Gedanke zustande, so wesenhafte, du hast ja Geier gesagt.
Ich habe Geier gesagt, ja.
So kreatürliche Skulpturen daraus zu bauen. Also das hatte ich nicht vor, das kam dann erst, nachdem die Kisten alle kaputt waren.
Ah, okay. Und wie gehst du dann vor? Weil das ist ja schon eine ganz andere Art, also ganz anderes Material. Im Gegensatz, Farbe ist ja flüssig, wenn man es so sehen will, oder zumindest sehr viskos. Und das ist jetzt ja ein festes Material, was schnell splittert, was wir schon gehört haben. Wie gehst du dann vor? Wie entsteht quasi, ich habe jetzt ein bisschen despektierlich Geier gesagt, das war halt das, was ich sofort als Assoziation hatte, als ich den Vogel gesehen habe. Okay. Manche würden vielleicht auch eher Adler sagen, es klingt ein bisschen anmütiger. Aber wie?
Ich finde den Geier besser.
Den Geier? Okay. Okay, gut. Dann bleiben wir doch beim Geier. Wie kam der in deinem Kopf zustande? Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja diese Kisten, man kann sich ja vorstellen, viereckige Form. Also alles ist irgendwie quadratisch, rechteckig in diese Richtung. Es sind ist unglaublich viel Metall ja auch noch drin durch diese Tackernadeln und wahrscheinlich normale Nägel auch noch, die das ganze Ding an und für sich zusammenhalten. Und das ist ja ein sehr brachiales, fast schon brutales Material, wenn man es so sehen möchte. Und dann formst du jetzt in dem Falle, als der Geier entstand, dann ja eigentlich eine sehr organische Form wieder, die auch total als solche zu sehen ist. Also es hat jetzt nicht diese Auswüchse, dass es brutal daherkommt. Finde ich jetzt. Kann man vielleicht auch anders sehen.
Ja, ich glaube, das liegt im Ermessen der Betrachtenden. Also ich finde, das hat schon auch noch was Brutales. Also vielleicht dieser Geier, ich glaube, ich weiß ja gar nicht sicher, was du meinst, aber ich glaube zu wissen, dass die Skulptur ist, die du bei mir im Atelier gesehen hast.
Genau.
Aber ich habe zum Beispiel auch einen Papagei gemacht, der eigentlich mehr wie ein Adler wirkt, aber es ist eher ein Papagei. Ja, wie fange ich an? Du hast gesagt, im Gegensatz zur Farbe ist es eher fest, aber auch nur eher. Also dieses Holz ist wirklich teilweise butterweich und es zerfließt einem fast in der Hand. Also so weit weg ist es gar nicht, da könnte ich auch andere Materialien nehmen. Naja, diese Überbleibsel der Kisten, die sind super unterschiedlich. Das sind teilweise ganz kleine Splitter, das sind aber auch noch so Gitterstrukturen, die zusammenhängen, die von irgendwelchen Tackernadeln noch zusammengehalten werden, verbiege ich, ich versuche ein Volumen herzustellen, dann mache ich eigentlich auch sehr, sehr grob, tackere ich dann da weitere Holzsplitter dran, schmiere ein bisschen Leim dazwischen, dass es auch hält oder schraube auch, wenn es wirklich größere Teile sind. Und weiß auch nicht bei jeder Skulptur am Anfang, was wohin die Reise geht, also inzwischen will ich gar nicht mehr so kreatürlich sein. Das ist so eine Sache, wo ich jetzt so merke, ich bin ja schon wieder über ein Jahr in Berlin und merke dieses kreatürliche Tierhafte, das war so ein Marseille-Ding.
So eine Phase.
Also die Hochschule ist nicht in der Stadt, sondern ist außerhalb der Stadt im Gebirge sozusagen, dort in den Ateliers. Da war ich da sind die Ateliers tatsächlich nach Medien geordnet.
Ach, tatsächlich?
Und da war ich im Maler-Atelier oder Maler-Innen-Atelier, aber eben umgeben von lauter männlichen Malern, die ganz große Formate mit Tieren, mit wilden Tieren gemalt haben. Und ich musste das irgendwie beantworten. Naja, und eben da wächst so ein Gebilde und es gibt die Momente, ich habe schon sehr früh eine Idee, die ich verfolge. Mhm. Nicht immer klappt es. Es gibt dann auch mal manchmal Abzweigungen und manchmal komme ich dann doch einigermaßen da raus, wo ich auch hin wollte.
Und dann gibt es noch den Moment, wo dann auch manchmal Farbe noch dazu kommt.
Ja, genau. Also es gibt sowieso die Malerei-Wandobjekte, die sind bisher alle bemalt. Und es gibt diesen einen Geier, glaube ich, den du meinst.
Der hat einen Fuß, wenn ich mich noch richtig erinnere.
Ja. Ich arbeite gerade noch an einer anderen Skulptur, die auch teilweise bemalt ist, genau. Auch die Wandobjekte haben für mich ein bisschen was Prothesenhaftes, das ich in die Skulptur mit aufnehmen möchte. Deswegen, um das abzugrenzen, diese Formen noch mal stärker abzugrenzen, sind die eben bemalt. Also wie so eine Ankleidung oder wie so ein Element, was zusammenhält. Wobei eigentlich eher die Skulptur die Malerei hält in dem Fall.
Stimmt, ja. Sie ist ja nur noch Trägermaterial, wenn man es. Also bei den Wandobjekten ist es ja, die sind ja. Also ich bin gerade bei dir auf der Seite auch parallel drauf, um mir das gerade nochmal auch bildlich zu sehen. Die sind auch tatsächlich vollständig ja auch von Farbe bedeckt, die Wandelemente.
Genau, ich habe es auch anders versucht, aber bin noch nicht zu Ergebnissen gekommen,
die das Licht der Welt erblicken dürfen. Die quasi noch on hold sind. Der Patient ist noch im OP.
Ist noch komatös.
Ist noch komatös. Also dieses Holz, dieses ja grobe Holz, ist das ein dankbares Trägermaterial oder?
Was meinst du mit dankbar?
Wie oft ärgerst du dich, wenn du da jetzt an der Arbeit sitzt?
Okay. Alle 5 Sekunden.
Wirklich?
Ja, natürlich. Also es ist ja sowieso ein Prinzip meiner Arbeit, dass ich sage, ich will A machen, aber mach die Basis so, dass auf gar keinen Fall A klappt, sondern ich muss B machen. Das ist ein grundlegendes Prinzip aller meiner Arbeiten. Wenn ich zum Beispiel auf das Holzobjekt eine glatte Fläche setzen will, dann ist das unmöglich, weil es so nicht gebaut ist. Also ich könnte natürlich auch eine glatte Holzplatte nehmen, die bearbeiten und schleifen am Ende noch und dann habe ich eine schöne glatte Fläche. Aber das interessiert mich eben am künstlerischen Prozess überhaupt nicht. Also ich mache das absichtlich so, dass irgendwas anderes mal rauskommt, was ich in dem Moment des Machens eben dann kontrollieren muss. Also es ist jetzt nicht irgendwas, habe ich jetzt gerade so gesagt, aber es hindert mich etwas daran, das Einfache zu tun. Ich muss einen Umweg machen oder ich muss eben einen anderen Weg einschlagen. Mhm. Und da ist so eine herausstehende Tackernadel die Hölle, wenn man einfach nur eine kleine Fläche erzeugen will.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach im Weg. Richtig. Das gute Ding dann. Jetzt, wenn man mal beides zusammennimmt, also die ganz normal ist ja fast schon übertrieben, aber die Malerei auf Leinwand und jetzt die Skulpturarbeiten, das ist ja beides jetzt ein Prozess. Das haben wir jetzt gerade schon mehrfach angesprochen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann du weißt, dass es fertig ist. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wann du es abbrichst quasi mehr oder weniger oder erstmal wieder zurücklegst. Aber wie entscheidest du, wann es fertig ist, wann es ans Licht der Welt darf?
Ja, also im Idealfall habe ich über den Trocknungsprozess der Arbeit hinaus noch Zeit, mir das zu überlegen. Das ist dann schon sehr lange. Also das sind dann 3-4 Monate mindestens.
Okay.
Ich schaue mir die Arbeit dann über Wochen hinweg an, immer wieder. Und wenn sie mir immer wieder was entgegenbringt, dann kann ich sagen, es hat zumindest schon mal eine Daseinsberechtigung. Mhm. Und noch besser ist es, wenn ich gar nicht mehr so richtig glauben kann, dass ich das gemacht habe. Also wenn die Arbeit sich von mir loslöst, wenn sich eine Distanz aufgebaut hat und die auch bleibt, dann kann ich eigentlich wirklich guten Gewissens sagen, die ist fertig und die kann aus dem Atelier raus. Und auch wenn ich die nie wieder sehe, ich stehe zu der Arbeit.
Okay. Das ist ja, weil das ja so eine lange Zeitspanne ist, dann arbeitest du ja nicht nur, das geht ja gar nicht, dann, du arbeitest ja nicht an einer Arbeit, sondern das sind ja parallel viele Arbeiten offen. Ja. Hast du so einen Überblick oder könntest du jetzt sagen, wie viel du parallel so in der Mache hast? Das ist so eine richtige typische Frage, die ich, glaube ich, total gerne stelle, die aber an und für sich irgendwie wurscht ist zu beantworten. Aber es interessiert mich trotzdem. Sind das jetzt, sind das Dutzende Arbeiten oder sind das einige wenige?
Also ich meine, sowieso ist die eigene künstlerische Arbeit ja immer total an bestimmte Bedingungen geknüpft. Mhm. In was für einem Raum arbeite ich?
Wie viel Platz hat man?
Wie weit fahre ich zum Arbeitsplatz und so weiter? Wie viel Platz habe ich? Wie hell ist es? Wo kann ich wie arbeiten? Und ich habe jetzt ein wirklich okayes Atelier. Also ich bin ja nicht mehr in der ODK seit April, sondern bin jetzt in Berlin-Köpenick gelandet. Und der Raum ist wirklich jetzt für die erste Phase nach der Uni, ist es wirklich in Ordnung. Da kann ich an Kleinformaten an circa 20 bis 30 gleichzeitig arbeiten. Bei großen wird es schon weniger, da sind es 5 bis 6.
Okay, ja klar, geht ja fast gar nicht anders. Jetzt einen kleinen Ausblick zu wagen, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es immer noch ein bisschen Zeit in das nächste Jahr hineingehen oder wir sind am Ende erst von 2021. Was steht nächstes Jahr oder in nächster Zeit auch bei dir an?
Also es war jetzt eine Gruppenausstellung seit dem Lockdown und jetzt kommen eigentlich erst so wieder die Ausstellungen. Ich habe eben in der ersten Jahreshälfte 2021 vor allem an meinem Abschluss gearbeitet und an der Abschlussausstellung, die dann trotz Verschiebungen in den Oktober jetzt gerutscht ist. Also da fängt jetzt die Vorbereitungsphase ein drittes Mal an und dann eben andere Ausstellungen, die sich jetzt ergeben können, weil wieder was möglich ist. Die eröffnen alle, sind immerhin drei, alle Ende August beziehungsweise Anfang September. Ich traue mich jetzt noch nicht so richtig, mir neue Sachen anzulachen, weil es jetzt schon vier Projekte sind. Davon sind zwei auch wirklich ein bisschen größer. Im nächsten Jahr plane ich eine Einzelausstellung mit Heike Strelow.
In Frankfurt am Main, deiner Geburtsstadt.
Genau. Und in Bad Bentheim an der niederländischen Grenze wird es eine Gruppenausstellung geben. Also für die Ausstellung bei Heike fange ich jetzt so langsam an. Mhm. Da ist noch kein definitives Datum gesetzt. Mhm. Und die Ausstellung in Bad Bentheim wird im April sein und da ist jetzt im Prinzip die Vorbereitungsphase.
Also spannend auf jeden Fall zu beobachten, was so passiert bei dir in nächster Zeit, um dann das vielleicht auch zu verfolgen, wenn das einen interessiert und man sich für die Arbeiten begeistern kann. Ich würde zum Abschluss unseres Podcasts, lieber Felix, nochmal auf den Anfang zurückkommen. Du hast nämlich vorhin, du hast einen Satz gerade gesagt, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist, nämlich, dass sich dein Kunstwerk, an dem du gearbeitet hast, für dich fertig ist, wenn es sich von dir selbst distanziert. Das fand ich gerade einen wunderschönen Satz und wir haben am Anfang schon ein bisschen genau über genau diesen Aspekt auch bei Rebecca Horns Arbeit, die Malmaschine Arie in Schwarz gesprochen.
Es gibt auch ein Zitat von ihr. Also ich habe es jetzt nicht ganz parat, aber sie sagt, ich glaube, sie sagt sowas wie Kunst machen ist so wie durch ein Fernglas schauen auf sich selbst. Also das bezeichnet ja auch diese Distanz.
Also so passt dann ganz gut, so wie sich Rebecca Horn quasi auch distanziert vom Kunstwerk, was sie dann geschaffen hat, das ist bei dir dann auch der Blick durchs Fernglas auf sich selbst.
Ja, ich glaube, mit der Wahrnehmung sind wir nicht allein als KünstlerInnen, dass man etwas schafft, was sich von einem selbst emanzipiert.
Das ist doch ein wenig ein super Schlusssatz. Dann sage ich lieben Dank, Felix Becker, für diesen Podcast des Stoberkreises. Vielen Dank fürs Dasein.
Danke für die Einladung.
Und wer sich sonst noch für die Freunde der Nationalgalerie und den Stoberkreis interessiert, kann gerne bei Instagram die Kanäle abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Kunstpause wieder. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.